Und jetzt ist auch das Audiogerät an. Prima. Dann wird jetzt diese erste Fragestunde beim ersten Workshop aufgenommen. Das ist gut. Ich habe auch mal reingehört, man kann mich halbwegs verstehen, obwohl ich klinge, wie ich klinge. Wenn meine Stimme irgendwann aufgibt, dann gucken wir mal, ne? Stumme Sprechstunde ist nochmal was anderes als stumme Vorlesung, aber wir haben ja schon einiges gemacht. Wenn, hallo. Mir geht es auch ansonsten nicht schlecht, ich klinge komisch, sonst wäre ich nicht hier. Und hiernach fahre ich nach Hause und rede den Rest des Tages kein Wort mehr und trinke nur noch Tee. Und dann ist hoffentlich am Montag meine Stimme wieder raus. So, falls Sie jetzt schon Fragen gesammelt haben, dann können Sie mir die gerne nach vorne reichen oder auch einfach sagen, was Sie für Fragen haben. Eine habe ich vorab schon bekommen, da wurde ich gebeten, nochmal zu kommentieren, wie das ist mit Hintergrundwissen aus der Linie war. Was haben Sie sonst noch so vielleicht? Wir können ja mal ein bisschen sammeln. Inhaltliches zur Vorlesung, organisatorisches zur Vorlesung, gerne auch Fragen zur ersten Übungsserie oder so. Legen Sie einfach los. Das müssen Sie bitte mit dem Tutor klären, also mit Antwort. Denn wenn es Möglichkeiten gibt, das aufzunehmen, dann kann es sein, dass er das macht. Kann aber auch sein, dass es zu kompliziert ist und dass er dann sagt, nee, da muss man halt schon kommen oder sich gegebenenfalls ein anderes Material hinterher anschauen, was er da reingestellt hat. Bitte mit ihm klären. Danke. Also die Frage war, ob das Tutorium aufgenommen werden kann und ich habe gesagt, das soll mit dem Tutor geklärt werden. Was haben wir noch?
Ich hätte noch eine Frage, was war eigentlich so linear, lineare Eigenschaft im Vergleich zu dem, was wir jetzt machen? Das ist jetzt so unlinear, was wir machen.
Das muss ich vielleicht nicht hinschreiben, das kann ich, glaube ich, spontan beantworten. Man könnte die lineare Algebra auch sowas wie Grundlagen der Mathematik nennen, denn man fängt halt an zu argumentieren, man lernt ein paar Strukturen kennen und dann beschäftigt man sich mit Vektoren und die Abbildung von einem Vektorraum in sich selbst oder in einem möglicherweise anderen Vektorraum, die werden von vielen Menschen als lineare Abbildung bezeichnet. Genauso wie Erzeugnisse manchmal auch lineare Aufspann oder so genannt werden. Und dann hat man Linearkonvention und dieses ganze Zeug, es geht immer um dieses Wort linear. Und es gibt später Probleme, bei denen es die Methode gibt, diese Probleme zu behandeln, indem man gewisse Aspekte davon linearisiert und die dann mit Methoden behandelt, die da Anwendung finden. Und mein Eindruck ist, dass daher diese Bezeichnung kommt. Lineare Algebra, lineare Optimierung, was es da noch alles gibt. Da geht es immer um diese Konzepte von Abbildungen, die gewisse Eigenschaften haben, von gewissen algebraischen Strukturen, die man sich da anguckt. Und das ist einfach spezieller als das, was man in der Algebra im Allgemeinen macht, wo diese Strukturen auch anders aussehen können und man eben nicht nur zum Beispiel Abbildungen von einem Vektorraum in einer Netzung macht.
Okay.
Ich würde also gar nicht sagen, dass das, was wir jetzt machen, unlinear ist. Das ist einfach nur abstrakter, allgemeiner, aber immer noch algebraisch.
Okay.
Würde ich sagen, ja. Und auf der anderen Seite des Spektrums könnte man sagen, dass sowas wie Funktionalanalysis in Wirklichkeit eine Fortsetzung der linearen Algebra ist, aber eben im unendlich dimensional. Das heißt, diese Themen, die ziehen sich quer durch die Mathematik, aber sie heißen dann nicht immer so, wie man es vielleicht erstmal erwarten würde. Einfach die Augen offen halten und mal so ein bisschen gucken, was eben noch aufgeht. Die Frage ist total berechtigt. Ich habe noch mehr Meldungen gesehen. Eine hier und irgendwo hinten auch noch eine.
Also wir haben ja gesagt, dass im kommutativen Ring das Einselement eindeutig bestimmt ist, aber was ist im nicht kommutativen Ring?
Da nicht notwendigerweise, aber ich habe das nicht weiter kommentiert, unter anderem deshalb, weil ich ja vielleicht meine richtige Übungsaufgabe dazu stellen möchte.
Okay.
Ja. Ich habe auch zum Thema Ringe und Eins und so habe ich auch mindestens eine Workshop-Aufgabe dabei bei der Sammlung. Also kann man da einfach drüber nachdenken. Ringe sind seltsam, habe ich das schon erwähnt. Ringe sind seltsam. Noch mehr. Irgendwo hinten war auch noch eine Meldung. Ich weiß nicht mehr, wo. Ich habe nur noch irgendwo weiter hinten im Raum, um das auch zu sprechen. Vielleicht hat sich das auch erledigt. Ja. Klar, gerne. Das braucht aber Punkte. Ja. Noch andere Wünsche? Erstmal nicht, okay, dann fange ich an. Mit Hintergrundwissen zu linearen Algebra. Moment, das nervt mich. Gut, Hintergrundwissen linearen Algebra. Interessanterweise, und das passt zu der Frage, die Sie gestellt haben ganz am Anfang, interessanterweise braucht braucht man in der Vorlesung Algebra gar nicht so viel aus linearer Algebra. Man braucht eigentlich nur so ein bisschen Hintergrundwissen über gewisse algebraische Strukturen, damit man, oder überhaupt über mathematische Strukturen, damit man jetzt nicht nochmal bei Adam und Eva anfangen muss, nach dem Motto, was war nochmal eine Menge, was war nochmal eine Abbildung, was war nochmal eine Relation. Da erwartet man einfach, dass es alles da ist. Genauso wie ich erwarten würde, dass wenn ich sage, Homomorphie-Eigenschaft, dass dann irgendwie klar ist, was ich damit meine. Und wenn das nicht klar ist, dann ist das der Moment, um nachzufragen. Aber an ganz konkreten Resultaten, also zum Beispiel irgendwelche Isomorphiesätze oder irgendein Zeug über Homomorphismen oder über Matrizen oder Dimensionssätze oder was wir alles hatten, das brauchen wir in der Algebra nicht. Wir brauchen tatsächlich eher dieses Hintergrundwissen, dieses, dass wir schon gelernt haben, mathematisch zu denken, zu argumentieren, dass wir wissen, wie man Beweise formuliert, dass wir wissen, wie vollständige Induktion funktioniert, dass wir wissen, wie eine genaue Wenn-Aussage bewiesen wird, dieses ganze Zeug. Sehr viele konkrete Resultate aus der linearen Algebra brauchen Sie später, gegebenenfalls in anderen Vorlesungen. Wenn Sie zum Beispiel bei mir später mal Darstellungstheorie hören, da kommt auf einmal die lineare Algebra rein. Oder bei Galois-Theorie, da werden auch gewisse Sachen aus der linearen Algebra und Algebra dann gebraucht. Und in anderen Bereichen der Mathematik, da wird auch ständig drauf aufgebaut, was man in der linearen Algebra so gesehen hat. Und häufig in der Form von, ja, und dann hat man da so eine Dimensionsformel. Oder, und dann hat man ja diese beiden Räume und die haben die gleiche Dimension über den gleichen Körper, also sind sie isomorph oder so. Also das ist ganz, ne, so manche dieser Highlights, die werden dann da gebraucht. Oder irgendwas über Formen, irgendwas über Orthogonalbasen oder so. Hier in der Algebra, da brauchen wir die Grundlagen, die ich schon genannt habe, und algebraische Grundstrukturen, wie zum Beispiel Gruppe, Ring, Körper. Sich zu erinnern, was Sektoren sind, ist auch eine gute Idee, weil wir die vielleicht dann irgendwann mal so als Beispiel für irgendwas benutzen. Und wir brauchen Polynomringe später. Und ich möchte eben nicht nochmal mit der Definition eines Polynomrings einsteigen und die ganzen grundlegenden Eigenschaften alle nochmal besprechen und beweisen, sondern da möchte ich auch gerne auf die lineare Algebra verweisen und sagen, das haben wir dort gemacht. Das heißt, dass ich davon ausgehe, dass wenn ich diese Notation benutze, dass sie dann wissen, was das ist. Sie wissen, dass ein Polynom ist. Sie wissen, was es heißt, da irgendwas einzusetzen. Sie wissen, was der Grad ist und solche Sachen. Das sind so die Highlights aus der linearen Algebra, die ich erwarten würde. Und wenn sich jetzt eine Person wünscht, dass ich dazu ein paar Stichworte anschreibe, mache ich das natürlich gerne. Ja, okay.
Ich weiß nicht mehr genau, das Wort sagt mir gerade nichts.
sollten wir da gleich einmal kurz drauf schauen. So, nur zur Sicherheit.
Das Zeug. Ich habe gerade das Papier.
Ach, das Zeug. Ja, schön. Gut. Wer möchte, dass ich jetzt bei irgendeinem dieser Stichwörter noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehe, nach dem Motto, das und das ist etwa das, was ich dann erwarte, was man vielleicht weiß? Und dann können Sie mich gegebenenfalls nachfragen und sagen, ich habe alles vergessen, und dann mache ich eine Podcast-Folge, wo ich auf das Thema noch mal ein bisschen näher eingehe und wo ich auch darauf verweise, wo man in der Generalbibliothek was findet, also wo im Skript dazu was steht. Und dann können Sie auch so ein bisschen gucken, okay, in welche Videos soll ich dann vielleicht noch mal reinschauen oder so. Das sind dann Ihre persönlichen Hausaufgaben. Sie wünschen sich das. Ich habe ein paar Leute nicht gesehen. Gut. Dann nehmen wir uns da doch jetzt einfach 5 Minuten. Ich habe darüber gesprochen, was Mengen sind, und ich habe das ziemlich naiv gemacht, weil ich nicht in die Tiefen der Mengen wäre und möglicher Paradoxon so einsteigen wollte. Aber ich habe am Anfang mit meinen Wiener Leutchen relativ stark geübt, wie man Mengen aufschreibt, wie man ausspricht, was da steht, wie man, wenn man jetzt umgangssprachlich über die Menge von irgendwas redet, das mathematisch sauber aufschreibt und solche Dinge, weil das Basics sind, die ich unverzichtbar finde. Dann haben wir über Relationen gesprochen, hauptsächlich Äquivalenz- und Ordnungsrelationen und auch Klassen und sowas. Und dann habe ich daraus den Begriff der Abbildung entwickelt. Wir haben also in der linearen Algebra wirklich definiert, was eine Abbildung ist. Wir haben nicht einfach nur gesagt, ja, das wissen wir aus der Schule, das ist halt eine Zuordnung und dann macht man weiter, sondern wir haben das wirklich definiert. Da haben wir also jetzt Mengen, Relationen und Abbildung. Und in dem Moment, wo man das Konzept von Abbildung hat, gibt es dann so Basics, also sowas wie, ich habe 3 Mengen, A, B, C, und dann habe ich eine Abbildung von A nach B und eine von B nach C, und dann kann ich die hintereinander ausführen und dann haben wir Notationen dafür und Regeln dafür, was da so passiert. Wir hatten Wörter wie Injektiv, Surjektiv, Bijektiv. Das sind alles so Basics, die ich in Abbildung verwende. Genauso wie Startbereich, Zielbereich oder Definitionsbereich, Wertebereich oder Einschränkungen auf irgendwas oder Urbildmengen, all diese Dinge. Das sind alles Sachen, das sind Wörter, die möchte ich in der Algebra jetzt einfach benutzen, und ich möchte das Gefühl haben, dass Sie alle wissen, was ich meine. Und das ist der Grund, warum ich jetzt über all diese Dinge nochmal spreche, damit Sie eben gucken können, oh, habe ich da irgendwo was nicht gesehen oder der vergessen oder kenne die Notation vielleicht nicht nur so, und können Sie danach gucken. Insbesondere haben wir so ein Lemma gehabt, wo es darum ging, wie sich Abbildungen bei der Hintereinanderausführung bezüglich gewisser Eigenschaften verhalten. Also Stichwort, 2 injektive Abbildungen nacheinander ausgeführt, ergeben wieder das Injektive, genauso bei Surjektiv, genauso bei Bijektiv. Und dann haben wir uns klar gemacht, dass wenn man 3 Abbildungen hat und hintereinander ausführt, wenn das definiert ist, dass dann egal ist, wie man klammert. Das heißt, man hat bei der Hintereinanderausführung von Abbildungen sowas wie ein Assoziativ gesetzt, und das ist auch wichtig. Das wären so meine Basics zur ersten Zeile da oben, so ein paar Ergänzungen. Und Sie sind ein bisschen verloren, was kann ich Ihnen weiterhelfen? Kommt gleich an zu deiner Kompetenz. Bei algebraischen Strukturen habe ich schon erwähnt, dass ich einfach nur denke, so Wörter wie Gruppe, Ring, Körper sollten, da sollte was aufrichten, das sollte bekannt sein. Aber ich habe ja in der Vorlesung zumindest diese 3 Wörter auch nochmal kurz besprochen. Dann da lohnt es sich also, wenn Sie das noch nie gesehen haben, einmal zu gucken, zum Beispiel bei diesen Sachen, die ich da in diesem kleinen Lemma zusammengefasst hatte, Hemd-Jacke-Regeln und so. Wie beweist man das? Da können Sie schauen, ob Sie das selber hinkriegen. Das sind gute Übungsaufgaben. Oder Sie gucken eben in meine lineare Algebra-Vorlesungen, wo ich das alles gemacht habe. Homomorphie-Eigenschaft habe ich auch schon gesagt. Wenn ich 2 Mengen habe mit irgendwelchen Verknüpfungen, dann bedeutet die Homomorphie-Eigenschaft einfach nur, also das ist eine kurze Bezeichnung und irgendwie auch ein seriöses Wort dafür, dass wir immer sagen, es ist egal, ob man zuerst auf der einen Seite irgendwas macht und dann abbildet oder ob man erst abbildet und auf der anderen Seite irgendwas macht. Wie auch immer die Verknüpfung heißen. Und immer dann, wenn sich das auf eine Verknüpfung bezieht, auf der einen bzw. anderen Seite, sage ich einfach nur Homomorphie-Eigenschaft. Und es kann aber auch passieren, dass wir mehrere Verknüpfungen haben, wie zum Beispiel bei Ringen oder so. Oder dann kann es sein, dass wir dann sagen, ja, die Homomorphie-Eigenschaft soll jetzt für alle Verknüpfungen gelten. Aber da ist immer Homomorphie-Eigenschaft das Stichwort, Verträglichkeit mit Verknüpfungen. Und das ist irgendwie auch das Wesen der Algebra, dass man in so Strukturen wie Verträglichkeit mit Verknüpfungen so denkt. Teilstrukturen und Faktorstrukturen. Im Gegensatz zu sowas wie Stetigkeit. In anderen Bereichen der Mathematik würde man sich Abbildungen gar nicht näher angucken, wenn die nicht wenigstens stetig wären. Für uns ist es keine Kategorie. Für uns ist eben sowas wie eine Verträglichkeit mit gewissen Strukturen eine Kategorie. Da kann man also sehen, wie in verschiedenen Bereichen der Mathematik einfach etwas unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden, wenn man sie zum Beispiel abbilden kann. Und spannend wird es dann, wenn das zusammenfließt. Aber das ist eine andere Frage. Polynomring. Wir haben in der Linie ein Algebra definiert, was ein Polynomring ist. Wir haben also angefangen mit einem Ring. Man sind dann über so Folgen zu so einer Konstruktion gekommen, wo man plötzlich was hatte, wo man was einsetzen kann. Da hatten wir da so ein Ding, das hieß x, und dann hatten wir auf einmal eine Darstellung von Polynomen in der Form, wie wir das kennen, aber es ergab plötzlich auch mathematisch Sinn, was es alles ist. Und es ergab Sinn, etwas einzusetzen. Und dann kann man über so Dinge sprechen wie Koeffizientenbereich, und man setzt das ein, hat vielleicht eine Nullstelle, man konnte Polynome addieren, multiplizieren, man hat was wie Grad, man hat so ein Wort wie normiert oder so. Und in der linearen Algebra haben wir dann mit Polynomen gearbeitet, um zum Beispiel etwas über Eigenwerte herauszufinden. Wir hatten zum Beispiel quadratische oder minimalische Polynome, da passiert ja ganz viel Zeug. Jetzt in der Algebra-Vorlesung schauen wir uns Polynome aus einem etwas anderen Blickwinkel an. Unter anderem haben wir ja gestern das Wort irreduzibel kennengelernt. Und immer dann, wenn Polynomringe so sind, dass es sinnvoll ist, das Wort da zu definieren, und das ist in der Regel so bei uns, die Polynomringe, die wir uns angucken, sind eigentlich fast immer mindestens Intimitätsbereiche, häufig sogar noch besser. Und dann kann ich mich also fragen, was sind die irreduziblen Polynome? Und wir werden sehen, dass es sehr interessant ist. In der linearen Algebra kam das Wort auch schon vor, und da habe ich Ihnen eine lineare Algebra-verträgliche Definition gegeben. Aber jetzt können wir abstrakt in Polynomringen nach irreduziblen Polynomen schauen. Dann werden wir erstens sehen, dass das für die Ringe, die wir in der linearen Algebra betrachtet haben, wirklich dasselbe ist. Es sind keine verschiedenen Definitionen. Aber was wir machen, ist noch ein bisschen allgemeiner. Und das Konzept von Irreduzibilität spielt generell in der Vorlesung eine recht große Rolle. Und es wird zum Beispiel dazu führen, dass wir das Resultat aus der linearen Algebra, dass man Polynome nämlich so zerlegen kann, als Produkt von Irreduziblen, dass das in einem allgemeineren Kontext steht. Den sehen wir in dieser Vorlesung. Und das Hintergrundwissen aus der linearen Algebra benutze ich einfach nur, damit ich da diese ganzen Wörter nicht nochmal erklären muss und davon ausgehen kann, dass sie ganz viele einfach schon wissen. Genauso bei Matrizen. Matrizenringe zum Beispiel liefern ein tolles Beispiel für alles Mögliche, und dann möchte ich nicht jedes Mal nochmal erklären, wie Matrizenmultiplikation funktioniert oder so, sondern auch da gehe ich einfach davon aus, aus der linearen Algebra kennen kann. Sie können mit Matrizen rechnen, wissen, auf was man da achten muss. Faktorstrukturen. Ich vermute, dass Sie mal sowas gesehen haben wie V ist ein K-Faktorraum und U ist ein Teilraum. Und dann haben Sie so einen Faktorraum betrachtet. Vielleicht hieß das Ding nicht Faktorraum. Wie hieß es denn dann vielleicht? Mir fällt kein anderes Wort ein, das sinnvoll ist. Deswegen gucke ich Sie jetzt ein bisschen fragend an. Okay, also Wörter, die man damit vielleicht verbindet, sind V nach U oder V modulo U oder sowas. Okay, aber das Wort Faktorraum kam nicht. Das ist befremdlich.
Das Wort ist bekannt, aber es war jetzt mal unbedingt dieses Wort nochmal zu sagen.
Ah, okay.
Also die Verknüpfung von Wort und was ist es tatsächlich?
Ja, okay. Das ist total in Ordnung. Also sowohl, dass da Verknüpfungen fehlen, als auch, dass irgendwas lange her ist, das ist alles absolut in Ordnung. Und ich werde das ausmachen. Gut. Wie konstruiert man denn so einen Faktorraum? Wir können jetzt ja mal quasi rückwärts an das Thema rangehen. Ich stelle mir jetzt also vor, ich mache linear Algebra und habe keinen abstrakten Gruppenbegriff und habe keinen Normalteilerbegriff, aber will trotzdem sowas zu definieren. Ja.
Von der Schreibweise her steht da jetzt U ist ein. Also, was ist denn das?
Das war
Indizzeder.
Oh, Entschuldigung, ja. Das ist, Entschuldigung, bei der Kennzeichnung. Das hier bedeutet, dass U ein K-Teilraum von V ist. Das ist also wie ein kleiner gleich. So. Aber da steht noch ein Index dran, denn es gibt ja auf der Welt verschiedene Körper. Und man sollte bei einem Teilraum wissen, auf was für einen Körper man sich bezieht. Es sei denn, es gibt gerade nur einen, den man die ganze Zeit benutzt, und dann kann man es auch weglassen. Aber das war bei mir eigentlich nie so, sondern es war immer ein abstrakter K. Und dann stand er immer mit dran, damit man da keine Fehler macht. Denn allein schon sowas wie ob man sich auf Q oder R bezieht oder so, kann einen Riesenunterschied ausmachen. Oder R oder C. Deswegen finde ich das wichtig.
Das heißt also einfach nur, ist Teilraum von V.
Und da haben wir es wieder, ne? Manche Leute sagen nicht Teilraum, die sagen sowas wie linearer Teilraum. Und meinen dann damit Teilraum im Sinne von Teilvektor. U plus irgendein Vektor. Und der Vektor gibt an, wie der Teilraum verschoben wird. Und das kann man sich ja auch, wenn man in R hoch 3 unterwegs ist zum Beispiel, dann kann man sich das ganz plastisch vorstellen. So ein Teilraum ist dann eine Gerade oder eine Ebene. Und dann ist die Menge, die hier steht, die Menge aller verschobenen solchen Geraden, parallel verschoben oder aller parallel verschobenen solchen Ebenen. Das heißt, auf die Art und Weise kriegt man einen Vektorraum umrastet mit einer niedrigeren Dimension, der aber möglicherweise noch die ganze Information hat, die man da wichtig findet. Stichwort Homomorphismen, man faktorisiert den Kern aus und bekommt dann einen neuen Vektorraum, der aber immer noch die ganze Information hat, die einen interessiert. Gut, und wie rechne ich jetzt mit diesen Leuten? Naja, ich addiere zwei solche Freunde hier, indem ich die Repräsentanten addiere. Und dann muss ich mir einmal kurz klar machen, dass es wirklich wohl definiert ist, dass da also eine Verknüpfung rauskommt. Denn die Repräsentanten, die hier stehen, sind nicht eindeutig bestimmt. Wenn ich in einen solchen Faktorraum gehe, wenn ich also zum Beispiel, ich bleibe mal kurz konkret, nehmen wir auch drei und gerade, wenn ich die parallel verschiebe, dann habe ich verschiedene Möglichkeiten, wie dieser verschiebene Vektor aussehen kann. Denn immer dann, wenn ich den verschiedenen Vektor nehme und irgendwas aus der Geraden selbst dazu addiere, dann verschiebe ich genauso. Heißt also, dass der verschiedene Vektor nicht eindeutig bestimmt ist. Und wenn jetzt bei der Verknüpfung gesagt wird, naja, wir addieren halt diese verschiedenen Vektoren und aber da verschiedene Möglichkeiten da sind, was da stehen könnte, dann hängt das Ergebnis plötzlich davon ab, was man sich ja ausgesucht hat. Aber das Ergebnis sollte davon nicht abhängen, denn Verknüpfungen sind Abbildungen. Was macht man also? Man rechnet nach, und das wiederhole ich jetzt nicht, sondern wenn Sie das nochmal genau sehen wollen, dann sagen Sie es mir, es gibt eine Podcast-Folge, oder gucken Sie in meiner Hinterhaltung mal, wie ich das da mache, denn da haben wir wirklich ausführlich darüber gesprochen. Man löst das Problem folgendermaßen. Man nimmt zwei solche verschobenen Teilräume und schreibt die jeweils doppelt hin, und zwar so, dass dann die Repräsentanten unterschiedlich heißen. Das heißt, man weiß nicht, ob die gleich sind oder nicht. Und dann verknüpft man, indem man die Repräsentanten addiert, und zwar zweimal. Einmal mit der einen Wahl der Repräsentanten und einmal mit der anderen Wahl der Repräsentanten, um sich zu vergewissern, dass da wirklich dasselbe rauskommt. Okay, warum funktioniert das hier für jeden Teilraum, egal was sein? Es funktioniert, weil es bei der Vektorenaddition nicht auf die Reihenfolge ankommt. Und wenn man sich dann diese ganzen Repräsentanten anguckt, dann kann man so ein bisschen ersetzen, hin und her schieben, irgendwo die Reihenfolge vertauschen und dann sieht man, dass die beide Repräsentanten egal ist. Sobald man aber in einer Struktur unterwegs ist, wo das Kommutativgesetz nicht gilt, klappt das nicht mehr. Und wenn Sie sehen, wie das gegen die Wand, wenn Sie sehen wollen, wie das gegen die Wand fährt, wenn man dann einfach angeht und denkt, man kann einfach Repräsentanten auswählen und verknüpfen, dann sagen Sie es mir. Wenn Sie das noch nie gesehen haben, man muss es mal gesehen haben, finde ich, wie das schief geht. Einfach, weil wenn das so ein Stück mathematische Naivität nimmt. Man könnte ja denken, man macht einfach. Und wenn man aus der Schule kommt und nichts kennt, was nicht kommutativ ist, dann denkt man halt, das geht immer so. Aber es gibt auf der Welt sehr viel Nicht-Kommutatives. Na gut. Ich vervollständige das hier ganz kurz. Wenn ich zwei solche verschobene Teilräume habe, dann addiere ich die, indem ich die Repräsentanten addiere. Und ich differenziere jetzt halt die Verknüpfung nicht, erst wenn es wird gewünscht. Aber das lasse ich hier kurz sehen, weil ich nämlich jetzt an der linken Seite weitermachen möchte. Und ich möchte das verallgemeinern. Ich habe jetzt also nicht mehr einen Vektorraum und einen Teilraum, sondern ich habe eine algebraische Struktur. Und wir nehmen das Einfachste, was wir kennen, nämlich eine Gruppe. Und eine Teilstruktur, und das ist das Einfachste, was wir kennen, eine Untergruppe. Und ich möchte das nachahmen. Ich möchte quasi verschobene Untergruppen angucken. Das machen wir jetzt also. Wir haben eine Gruppe G. Und eine Untergruppe U. Und jetzt möchte ich eine Faktorstruktur basteln, G mod U. Und ich mache alles genauso dort drüben. Die Verknüpfung heißt jetzt halt Punkt. Das heißt, es sieht ein bisschen anders aus. Aber die Idee ist ansonsten die gleiche. Ich definiere das als Menge aller sozusagen verschobenen Untergruppen. Das heißt, ich multipliziere die immer mit so einem Gruppenelement. Dann kommen da irgendwelche Teilmengen raus. Und ich bezeichne die jetzt mal kurz hier, wir sind ja unter uns, als verschobene Untergruppen. Auch wenn das ein bisschen fraglich ist. Aber okay, wir bleiben bei der Parallele zu den verschobenen Teilräumen und nennen diese Dinge Und jetzt möchte ich auch wieder so verknüpfen, dass sie steht. Und dann sehen wir aber gleich, wo das Problem ist. Und jetzt mache ich hier mal so einen etwas dickeren Punkt für die Verknüpfung. So. Ich will auch wieder ganz naiv, so wie drüben, Repräsentanten nehmen. Verknüpfen. So. Und wenn ich unterschiedliche Repräsentanten nehme, also hier statt G als H1 und ich R2, dann sehe ich plötzlich, dass wenn ich mit einer Untergruppe rechne, dass ich dann nicht genug Informationen habe, um irgendwie ausrechnen zu können, dass die Repräsentanten keine Rolle spielen. Möchte jemand, dass ich dazu jetzt noch mehr anschreibe? Soll ich das nochmal ein bisschen vertiefen? Okay, ich sehe so einzeln noch. So, ich weiß nicht genau, was da kommt, aber ich glaube, ich möchte mehr wissen. Und dann immer diese Frage, bereue ich das in 3 Minuten, dass ich jetzt mit dem Kopf genickt habe? Ja, werde ich sehen. Und ein bisschen muss ich auf die Zeit achten. Okay. Darf nicht so viele andere Fragen, darf nicht, das ist in Ordnung, dass wir da so einen Moment Zeit verbringen. Faktorstrukturen sind halt nichts, was einem so in die Wiege gelegt wird, jedenfalls bei den meisten Menschen. Okay, wir machen das jetzt mal mit 2 verschiedenen Repräsentanten. Das heißt, ich verschiebe jetzt diese Untergruppe und ich verschiebe sie auf die gleiche Weise, aber der Repräsentant heißt unterschiedlich. Und genauso hier H2 und G2. Und jetzt gucke ich mir an, was dann passiert. Ich verknüpfe also. Und sehe dann einmal, wenn ich die H's auswähle, dass dann immer mal H1 und H2 rauskommt. Und wenn ich die G's auswähle, dann kommt immer G1 mal G2 raus. Aber warum zur Hölle sollten die gleich sein? Warum? Ich meine, das hier sagt einfach nur, dass man H1 schreiben kann als irgendwas aus O mal G1. Und genauso hier. Dann könnte man das da einsetzen. Aber trotzdem sagt mir das überhaupt nicht, dass diese beiden Mengen gleich sind. Denn ich kann eben nicht einfach irgendwo die Reihenfolge vertauschen. Bei Vektorräumen ist das kein Problem. Was tun wir also? Wir brauchen eine Eigenschaft, die bei dieser Untergruppe dafür sorgt, dass man diese Umformung jetzt eben doch macht. Wir lassen uns mal leiten von dem, was wir gerne rechnen würden. Das heißt, wir benutzen jetzt diese beiden Gleichungen und schreiben H1 als U1 mal G1 und wir schreiben H2 als U2 mal G2. Und das geht wegen dieser Gleichheit. Hier liegen ja alle Leute der Form kleines U mal H1. Hier liegen alle Leute der Form kleines U mal G1 und wenn die gleich sind, dann heißt das, dass ich so eine und so eine Gleichung bekomme. Und jetzt setze ich ein. U mal H1 mal H2 ist jetzt plötzlich, wenn ich die linke Seite benutze, also diese linken Gleichungen da, dann ist das U mal U1 mal G1 mal U2 mal G2. Und jetzt sehen wir nochmal ganz deutlich, warum es super wäre, wenn wir einfach tauschen könnten. Denn wenn wir einfach tauschen könnten, dann würden hier diese U's alle nach links rutschen. Die liegen in der Untergruppe U. Das heißt, dann bleibt übrig U mal G1 mal G2 und wir wären sofort fertig. Aber das ist eine Gruppe, die ist im Allgemeinen nicht kommutativ. Wir dürfen dann einfach umtauschen. Und das führt dazu, dass wir zwar dieses erste U1 hier verschluckt kriegen, aber das ist U2 dann U. Das werden wir so nicht los. So, ein bisschen weiter erkläre ich noch und ich erkläre, was die Definition von Normalstellen zu tun hat und danach werde ich Sie bitten, dann zu gucken, wie genau ich das in der Energie-Vorlesung gemacht habe, denn das dauert dann einfach ein bisschen und ich möchte Raum für andere Fragen. Und nicht bis 10 darüber sprechen. Aber so haben Sie hoffentlich schon eine zwischen Motivation bekommen, warum man das überhaupt macht. Warum es im Vektorraum kein Problem ist. Und ja.
Sie meinten ja, das geht nicht, weil die Gruppe im Allgemeinen nicht kommutativ ist. Könnte man das jetzt dann trotzdem anwenden, wenn jetzt E abisch wäre?
Ja, abisch heißt ja kommutativ.
Genau, das heißt, könnte man.
Wenn die Gruppe abisch ist. Genau. Ja, Sie haben völlig recht. Wenn die Gruppe abisch ist, hat man hier kein Problem. Dann tauscht man einfach und dann hat man die gleiche Argumentation wie im Vektorraum. Ist nichts weiter zu tun. Und man hat hier eine schöne, wohl definierte Verknüpfung. Genau so ist es. nicht arbeitslos ist oder wenn man es nicht weiß, dann muss man hier halt noch ein bisschen weiter. Ja, ich schreibe das mal an, weil ich das wichtig finde.
Nicht mehr funktioniert, sondern dass da manche Rechenregeln
über die man vorher gar nicht nachgedacht hat, einfach nicht gelten. Und deswegen klappt das nicht, dass man einfach nur so Repräsentanten verknüpft. Dann stößt man auf das Problem, was wir da oben gesehen haben, und merkt aber dann, ja gut, in arischen Gruppen ist es kein Problem, aber vielleicht reicht ja auch etwas, was ein bisschen schwächer ist. Es sind halt nicht alle Gruppen arisch. Und dann merkt man, dass wenn man von Untergruppen zu Normalstaaten übergeht, dass das reicht. Anstatt also zu fordern, dass die ganze Gruppe arisch ist, sagt man einfach nur, ja gut, ich kann halt keine Faktorstrukturen für alle Untergruppen machen, sondern nur für Normalteiler. Aber immerhin, ist besser als nichts. Und das ist hoffentlich Motivation, um sich mit Normalteilern zu befassen und auch nochmal zu gucken, wie genau funktioniert jetzt diese Konstruktion und was ist der Trick, den man da anwenden muss. Später kann man es dann wieder vergessen, denn es geht ja nur darum, dass man sich alle überzeugt hat, dass die beiden Repräsentanten, mit denen ich den Normalteiler verschiebe, egal ist. Und dass ich dann wirklich doch so naiv rechnen kann, wie ich dachte, jedenfalls, wenn ich noch. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer nach Normalteilen gefragt hat, aber ich hoffe, da waren das. Waren Sie das? Ja. Hat Ihnen das ein bisschen weitergeholfen?
Ja.
Gut, das freut mich, dafür sind wir. Dann haben wir jetzt ein bisschen Zeit, noch über etwas anderes zu sprechen. Sind noch irgendwelche anderen Fragen aufgetaucht? Vielleicht ja auch diese Woche schon in der Vorlesung, bei den neuen Begriffen, das kann ja auch sein. Gab es da schon irgendwas? Oder zur neuen Serie, zur ersten Serie, sind da wohl Fragen aufgetaucht? Oder sind Sie sich irgendwo nicht sicher, ja, ich habe jetzt eine Idee, aber wie zur Hölle schreibe ich es auf? Das wäre auch was, was wir jetzt einmal besprechen könnten, wenn Sie möchten.
Eine Frage zur Organisation. Ich habe die Studie in meinem Studium letztes Jahr gemacht. Wollte aber die Serie dieses Jahr machen, schaffe es aber keine Muster.
Ja.
Nein,
das machen wir im Allgemeinen nicht. Ich wiederhole die Frage einmal, weil es nicht ankam. Es ging darum, ob wenn man die Studienleistung schon hat und man aber trotzdem mit den Übungen mitarbeiten möchte und man weiß nicht zur Übung schafft oder nicht jede Woche und die Übungsplätze sind ja auch erstmal reserviert für die, die sie brauchen, weil sie so viele sind, dass dann die Frage war nach Musterlösungen und die haben wir im Allgemeinen nicht. Ich hoffe, es war's.
Tut mir leid. Meine Stimme ist weg.